Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, wir drei aus dem Büchereck. Janina,
hallo.
Nico und ich, Carola. Und als Janina vorgeschlagen hat, diesen Podcast unter dem Motto zu stellen, Verfilmungen, also literarische Verfilmungen sozusagen, Buchverfilmungen, da habe ich schon mal mit den Augen gerollt.
Weil ich nicht so, nicht so groß.
Also ich habe hier zwei Experten sitzen, Nico und Janina sind da bestimmt ganz große Spitzenklasse. Aber ich bin da eher so ein bisschen raus, habe ich dann festgestellt und habe dann so überlegt, also ich bin nicht so der Filmegucker.
Du bist nicht so der Filmegucker, auch einfach generell so, ne?
Ja, und ich gucke auch nicht so viele Buchverfilmungen, weil das bei mir immer so, wenn ich denn so ein Buch so ganz toll finde und dann habe ich schon so Kopfkino und dann habe ich schon Bilder und dann weiß ich schon, wie die Geschichte ablaufen wird, für mich natürlich nur. Und dann ist es so, dass ich ja ganz oft dann vielleicht auch mal enttäuscht werde oder schon am Anfang enttäuscht bin, ausschalte oder gar nicht erst ins Kino gehe, wenn ich schon Bilder sehe. Und da habe ich schon gedacht, oh Mann, Verfilmungen von Büchern. Aber die beiden haben bestimmt was zu erzählen.
Naja, also ich meine, das ist ja schon sehr bezeichnend und ich glaube, das geht auch vielen Lesern und Leserinnen so, dass sie Buchverfilmungen sehr kritisch gegenüberstehen. Ja, weil ich glaube, das geht ganz vielen so, man hat so eine bestimmte Vorstellung davon, wie das Ganze so aussieht, wie die Charaktere so sind, wie die sich verhalten und so und wie die Geschichte so abläuft. Und wenn man dann im Kino sitzt und ist auf einmal irgendwie alles anders,
ja, genau.
Dann ist es direkt so, oh, ist die Enttäuschung direkt groß. Und das ist, glaube ich, schwierig auch für Filmemacher, da so die Erwartungen gerade von so großen Buchreihen zu erfüllen und zu treffen.
Das
also
denke ich.
Also ich glaube, in den Schuhen möchte ich auch nicht immer stecken.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich habe dann überlegt und ich habe tatsächlich wirklich eine ganz grandiose Verfilmung gesehen von Umberto Ecos, Der Name der Rose.
Aha!
Genau. Das Buch, da war ich schon total fasziniert von dieser Geschichte, die bestimmt jeder kennt. Und, oder wer sie nicht kennt, wer vielleicht das Buch in die Ecke gepfeffert hat, weil es so komplex ist und so vielschichtig und es ziemlich lange Sätze mit drinne gibt. Ich habe es auch schon vor Ewigkeiten gelesen und habe auch den Film vor Ewigkeiten gesehen. Also lang ist es her. Aber ich kann mich an so ein paar Szenen kann ich mich noch erinnern. Und ich weiß, damals hat meine Freundin mich mit ins Kino geschleppt und hat gesagt, wir haben das Buch gelesen, wir müssen diesen Film gucken, weil wir sind beide Sean Connery-Fans.
Ah.
Und der hat den William von Baskerville gespielt.
Ah, und dann mussten
wir natürlich rein. Und ich werde diese Anfangsszenen, das war, glaube ich, gleich ganz am Anfang, wo dieses Schwein geschlachtet wird, glaube ich, fand ich so, boah, ich gedacht, nee, das war in meinem Kino, in meinem Kopfkino war das ganz anders. Es war gar nicht so schlimm, wie das da dann kam. Aber ich fand die Bilder einfach, die dieser Regisseur ins Leben gerufen hat mit dieser Geschichte, das fand ich trotzdem sehr faszinierend. Und die Geschichte ist ja auch unglaublich toll.
Ja.
Also das hat mir schon auch Spaß gemacht. Und ich habe dann irgendwann auch irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ob das in irgendeiner Filmkritik damals war oder sowas, dass also auch Umberto Eco sehr zufrieden war mit der Interpretation seines Werkes. Und das fand ich dann doch schon, also es hat mich auch so ein bisschen versöhnt.
Ja.
Aber wie gesagt, so ein bisschen viele Filme. Nein, ich könnte nicht beschreiben, dass ich jetzt so ganz furchtbar viele gesehen hätte.
Ich glaube, es gibt so ein paar Verfilmungen, da ist man sich, glaube ich, einig, dass die irgendwie nicht so der große Hit war. Also ich glaube, immer wenn man so von Buchverfilmungen spricht, was ich immer zu hören kriege, ist Eragon von Christopher Paolini. Mhm. Diese Drachen-Fantasy-Reihe, die ja ist ja so ein bisschen All-Age-Fantasy, würde ich sagen, haben ja sehr viel, eigentlich ist es ja eine Jugendbuchreihe,
genau.
Da steht sie auch bei uns jetzt in der Buchhandlung im Regal, aber es haben ja auch ganz viele Erwachsene gelesen, also mein Papa zum Beispiel hat die auch sehr gern gelesen, von dem habe ich mir die dann damals ausgeliehen, aber da waren sich die Leute ja sehr, sehr einig, dass die Verfilmung echt so wirklich gar nichts war.
Mhm.
Das war ja, glaube ich, so kurz nachdem so die ersten Harry-Potter-Filme damals rauskamen und ich glaube, man wollte so diesen Hype mitnehmen, so eine Jugendbuchreihe, Fantasy mit Drachen und so, das geht irgendwie gerade mega gut, da versuchen wir jetzt auch nochmal Eragon irgendwie zu verfilmen. Und das ist irgendwie komplett nach hinten losgegangen, weil, also ich weiß, ich habe das damals auch gesehen, mit einer Freundin zusammen, weil wir beide große Fans der Eragon-Reihe waren. Mhm. Und wir wussten aber eigentlich direkt vom ersten Moment an, als man den Drachen gesehen hat, dass es keine Verfilmung für uns ist, weil der Drache nämlich Federn hat. Und das passt nicht, weil die Drachen in der Reihe so beschrieben werden, dass sie diese klassischen so fledermausartigen Flügel haben. Und dann hatte dieser Drache, der eigentlich von der Animation her, habe ich den relativ gut in Erinnerung, von der Qualität her, aber ich habe diese Federn gesehen und mir gedacht, warum? Warum macht man das, wenn man im Buch eine bestimmte Beschreibung hat und man weiß, man hat Fans, die gucken, passen die Beschreibung auf die Charaktere und so. Warum entscheidet man sich dann? Also das würde ich, glaube ich, denjenigen, der sich das überlegt hat, den Regisseur oder wer auch immer da die finale Entscheidung getroffen hat, warum man sich dafür entschieden hat,
das so zu machen.
Ich weiß nicht, ob sie vielleicht niedlicher aussehen sollte, aber das passt auch irgendwie nicht zur Zielgruppe, weil es ist kein Kinderfilm.
Nein, und es ist auch kein niedlich, also nicht eine,
keine niedliche Geschichte, wo man jetzt sagen würde, man will irgendwie wie bei Drachenzähmen leicht gemacht, zum Beispiel irgendwie Plüschtiere verkaufen oder so. Genau. Deshalb kann ich nicht so ganz verstehen. Und ich erinnere mich auch dran, dass sie auch einige Charaktere, wie heißt der Mentor von Eragon? Bronn, glaube ich. Der ist in den Büchern relativ alt schon. Ja, und dann hat man da im Film so einen relativ jungen Hüpfer irgendwie, der dann Eragon erklärt, wie das Ganze funktioniert. Hm. Und sie haben dann echt viel aus den weiteren Büchern auch mit reingemischt in den Plot, was dann irgendwie so gar nicht funktioniert, weil sie sich damit auch die Fortsetzung, die es ja dann nie gab, weil der Film so schlecht angekommen ist, hätten sie sich auch eh verbaut. Also ich weiß nicht, wie sie das noch dann vom Plot her hätten biegen sollen, weil sie dann, ich glaube, irgendwelche wichtigen Sachen aus dem dritten Buch dann mit schon in den ersten Film schon reingeschoben haben und es hat dann irgendwie
war nicht besonders.
Keinen Sinn ergeben, nicht besonders gut. Die schauspielerische Leistung von dem Eragon-Schauspieler habe ich auch nicht gut in Erinnerung.
Ja. Aber ich habe meinen Sean Connery sehr gut
erinnert. Den Sean Connery, na Gott sei Dank. Denn der wenigstens.
Ja, der, das war cool gemacht.
Ja, der kann das. Sehr cool gemacht. Manchmal hat man ja auch, es gibt ja nicht nur schlechte Buchverfilmungen. Also wir reden ja immer viel über alles, was wir schlecht von Eragon. Tintenherz kann ich mich auch erinnern, dass das auch.
Das war auch nicht.
Nicht
gut.
Auf.
Also die Bücher finde ich spitze.
Genau.
Also das ist eine ganz tolle Reihe, aber.
Gut aufgenommen die wurde.
Nee, die also da habe ich auch nicht viel Gutes gehört. Also keine Begeisterung, sage ich mal so.
Obwohl ich gehört habe, dass Cornelia Funke, als sie den ersten Band geschrieben hat, hatte sie den Schauspieler, der letzten Endes Mo gespielt hat. Also den Vater von Maggie.
Ja, von Maggie.
Genau. Ich weiß, ist es Brandon Fraser?
Ja.
Ist das? Ja, ne? Ja, Nico weiß es natürlich, Gott sei Dank.
Das habe ich auch gehört, dass sie den im Kopf hatte.
Sie hatte den im Kopf, als sie das Buch geschrieben hat. Und der wurde auch gecastet. Deshalb hätte man eigentlich denken können, ach, es war eigentlich Steilvorlage, total super.
Aber
irgendwie...
Ja, aber so eine richtig gute Verfilmung? Was hast du im Kopf, Nico?
Du hast ja, Nico hat hier einen Beutel stehen.
Ich habe ganz viel, genau.
Ganz viel. Also da muss ja irgendwas dabei sein, was du gut fandest.
Was toll fandest.
Ja, ich habe... erstmal geguckt und ich hatte viele Bücher, wo ich die Filme und das Buch gelesen habe, aber mir ist dann aufgefallen, dass ich das eher andersrum mache, dass ich erst den Film sehe und dann das Buch lese.
Und dann machst du das Buch, das ist ja auch interessant.
Weil ich habe auch genauso, mir halt immer so ein bisschen die Angst, wenn ich ein Buch richtig gut fand, dann will ich das nicht verändern, so ungefähr, was ich im Kopf habe.
Ja, verstehe.
Da auch, glaube ich, mit Alles Licht, das wir nicht sehen.
Ja.
Das wurde jetzt auch als Serie verfilmt, ich glaube auch mit guten Schauspielern und so, aber ich habe das so im Kopf, ich will das nicht anders haben.
Ja.
Also deswegen habe ich das vermieden. Ich war, also soll auch, glaube ich, eine gute Serie sein, habe ich aber trotzdem vermieden. Und ich mache das eben häufig so, dass ich erst den Film gucke und dann, wenn ich den Film gut fand, dann habe ich manchmal so das,
hast du das Bedürfnis,
noch mehr zu wissen.
Noch mehr.
Dann habe ich mir zum Beispiel das erste Buch, was ich gleich genommen habe, das ist im Grunde das Buch zum Film. Also erst kam der Film und dann wurde das Buch geschrieben. Und zwar von Quentin Tarantino. Und da war ich erstmal, das war glaube ich der letzte Film, den ich vor Corona geguckt habe, dann konnten wir ganz lange Zeit nicht mehr gucken. Und irgendwann kam dann das Buch, war ich auch ganz überrascht, okay, da hat jetzt ein Buch darüber dazu geschrieben und ich hatte halt eben dieses Bedürfnis, noch mehr über diese Charaktere zu erfahren. Mhm. Bei Quentin Tarantino denkt man auch mal, das ist ganz brutal und sowas, aber der Film ist nicht so brutal wie seine anderen, also das ist mehr wirklich über Hollywood, diese so Geschichte über die Charaktere. Und nur am Ende ist dann so ein riesen da kommt die ganze Gewalt auf einmal.
Was man so gewohnt ist von Tarantino, und das also, Gemetzel.
Genau, es geht, beiden Hauptcharaktere sind Rick Dalton, das ist ein Schauspieler, der war mal recht berühmt, aber ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, kriegt keine tollen Rollen mehr. Er muss immer den Bösewicht spielen. Und wenn man den Bösewicht immer spielt, dann sind die Fans natürlich auch das ist der Böse irgendwie. mag man den auch nicht so gern. Und sein Freund, sein Stunt-Double Cliff Booth. Und um die beiden geht es im Grunde. Mhm. Und er spielt jetzt wieder in so einem Western, in so einer Western-Reihe, hat er so eine Rolle gekriegt, aber ist auch wieder der Böse. Mhm. Und das Interessante, was ich halt wissen wollte, was so ein bisschen angedeutet wurde im Film, dass dieser, wer ist? Genau, Cliff Booth, das war der Stunt-Double, dass der so ein richtiger Filmfreak ist, also der so alles über Filme weiß, aber das wurde so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und im Buch ist es nämlich so, dass das deutlich mehr ausgebaut wird. Also da gibt es wirklich seitenweise, wo er dann seine Lieblingsfilme da sortiert und aufbaut und erzählt, warum er die toll findet. Und das fand ich recht interessant, also dass man dann wirklich noch mehr erfährt. Und was ich auch im Buch interessant fand, war, dass das Finale vom Film nur nebenbei erwähnt wurde. Es hat irgendwie so einen kleinen Abschnitt so mittendrin, so wurde einmal so erwähnt, so ist das nicht passiert. Und er sagt, ja, da war ich dabei und sowas. Aber das war ist halt kaum nur so ein ganz kleines Teil so. Das fand ich halt ganz interessant, dass er so komplett umgebaut hat. Mhm. Und vom Schreibstil fand ich eben auch gut. Er hat ja dieser Schauspieler eben so eine Rolle gekriegt im Western. Und es fängt halt so an, okay, das ist eine Fernsehserie, da spielt er eine Rolle. Aber ohne das zu merken, dann geht es immer mehr um diesen Western. Und nach ein paar Seiten merkt man, okay, das ist gar nicht mehr richtig Film, sondern man ist so richtig im Western drin. Also es wird dann so richtig das Buch.
Ach so.
Er schreibt dann halt so, als ob das jetzt wirklich passiert. Also so ganz ganz überraschend. Auf einmal merkt man gar nicht an den Anfang und auf einmal ist man dann in diesem Western
drin. Ist man so mittendrin auf einmal.
Das fand ich auch ganz überraschend. Also das fand ich wirklich ist so ein Beispiel für so ein Buch, das halt genau das liefert, was ich erwartet habe, nachdem ich den Film geguckt habe. Also eben mehr über
du
die
wolltest einfach noch mehr wissen.
Genau, ist manchmal nicht so der Fall. Also habe ich da auch was.
Manchmal vermisst man ja auch nichts. Also wenn man das Buch, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja nur dieses eine so wirklich im Kopf. Aber manchmal vermisst man auch nicht, dass es nicht so komplex ist, wie das Buch ist.
Ja.
Dass nicht so ausschweifend erzählt wird. Ne? Ist ja manchmal so. Manchmal sind ja die Bücher sehr gestrickt, sag ich mal.
Manchmal ist es auch gut, also häufig ist ja die Kritik an Filmen, dass sie, man hat ja eben nur eine bestimmte Lauflänge in diesem Medium, was dann irgendwie geht und man muss halt häufig was rausstreichen.
Ist klar.
Aus Büchern. Das ist aber manchmal gar nicht schlecht. Ich finde zum Beispiel, super Überleitung, vielen Dank dafür, Herr der Ringe ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wo Sachen rausgelassen oder umgeschrieben werden, was der Geschichte und der Spannung sehr, sehr gut tut. Also Herr der Ringe ist ja so ein richtiger Schinken, drei riesige Bücher und jeder, der das Ganze schon mal gelesen hat, weiß zum Beispiel, dass der Prolog super lang ist. Also man verbringt, glaube ich, die ersten so 100 oder fast 200 Seiten, verbringt man damit zu lernen, was denn in Hobbingen, da wo die Hobbits wohnen, wer da mit welcher Familie verbandelt ist. Und welche Familie wie drauf ist und wie das alles so geschichtlich zusammenhängt und so. Und man merkt in den Büchern sehr stark, dass für Tolkien dass diese Welt eigentlich das war, was er erzählen wollte. Mhm. Also der Herr der Ringe ist ja quasi, wie soll ich das sagen? Also der Hobbit kam ja zuerst und dann hat er sich quasi überlegt, okay, ich will jetzt eine Sprache machen und eine eigene Welt entwerfen, aber die braucht ja auch eine Geschichte. Und der Herr der Ringe ist quasi die Geschichte, dieser Welt. Und man merkt, er ist da sehr verliebt in diese Welt. Und dafür sind aber halt diese ersten 200 Seiten, wenn man die liest, dann ist das echt ganz schön lang. Und das wird halt in den Filmen zum Beispiel einfach rausgekürzt. Mhm. Und es tut der Spannung sehr, sehr gut. Und die Sachen passieren auch alle sehr viel enger zusammen. Also in den Büchern, ich nehme jetzt mal einfach an, dass alle so ungefähr wissen, worum es in Herr der Ringe geht. Es geht quasi darum, dass eine Gruppe von Helden einen bösen Ring zerstört. Mhm. Und dazu reisen sie quasi durch diese Welt, Mittelerde, und erleben da allerhand Abenteuer. Und es geht um den großen Kampf Gut gegen Böse.
Ja.
So, das ist so grob der Plot. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich erzählen?
dass es manchmal gut ist, dass es gekürzt.
Genau, dass also, alles sehr viel schneller passiert. Gestrafft. Weil in den Büchern, also es geht dann darum, dass Frodo ist ein Hobbit und der kriegt quasi diese Aufgabe, diesen Ring zum Schicksalsberg zu bringen und zu zerstören. Ja. Und in den Büchern dauert es, glaube ich, zwischendrin über 10 Jahre von dem Punkt, wo sie diesen Ring finden, bis dass Frodo überhaupt losgeht auf diese Quest, um den Ring zu zerstören. Da sind irgendwie 10 Jahre dazwischen. Und in den Filmen hat man das aber so geschnitten bzw. geschrieben, dass es sich viel schneller anfühlt. Mhm. Also es geht dann darum, dass Gandalf irgendwie zu Saruman geht, um irgendwie ein bisschen was über diesen Ring rauszukriegen, ob das wirklich der eine Ring ist. Mhm. Und ne, er will dann zurück zu Frodo und dann heißt es, okay, wir müssen jetzt schnell los, weil der Feind ist hinter uns her und dann muss das los. Und im Film hat das so ein richtig gutes Tempo und man merkt so richtig, okay, es ist jetzt wirklich, ne, ich will jetzt nicht sagen, die Kacke am Dampfen, aber es muss jetzt was gemacht werden. Und das merkt man im Film sehr doll. Und in den Büchern ist das so, ja, und dann muss Frodo erstmal, überlegt er sich, ja, wie kann ich denn das Auenland verlassen, ohne dass das zu sehr auffällt. Und dann muss er sich erstmal ein Haus kaufen in Bre. Das wird dann von Merry und Pippin irgendwie organisiert und so.
Du hast das aber noch sehr genau im Kopf. Ich habe sehr genau im Kopf. Aber du hast es, glaube ich, gerade erst gelesen mit deinem Lesekreis.
Genau,
ne?
Ich habe das so genau im Kopf, weil ich es mit meinem Leseklub gelesen habe. Zumindest das erste Buch. Und wir haben dann den ersten Film geguckt, um so ein bisschen zu vergleichen, was ist da so verändert worden. Und also diese Straffung, die im Film passiert vom Plot, die tut der Spannung einfach sehr, sehr gut. Mhm. Und was mir auch super gut gefällt an der Herr-der-Ringe-Verfilmung ist Aragorn. Einer der Charaktere, der quasi prädestiniert dafür ist, später mal König zu werden von Gondor und so. Und sie haben den in den Filmen sehr verändert, was seinem Charakter aber super gut tut. Mhm. Also er ist in den Büchern eigentlich relativ schnell bereit, diese Rolle einzunehmen. Mhm. Also das Ganze beginnt irgendwie damit, man weiß, er ist Waldläufer und hatte bisher nicht so wirklich viel mit seinem Erbe zu tun. Und als die Gemeinschaft sich dann aber in Rivendell, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Nicht Lothlorien, das ist das andere. Bruchtal! Mein Gott, Fake-Fan hier, Bruchtal, kurz vergessen. Also als die Gemeinschaft sich in Bruchtal trifft und beschließt, okay, wir müssen jetzt aufbrechen und so, da sagt Boromir zu Aragorn irgendwann, ja, und komm doch mit mir dann nach Gondor, weil du bist ja eigentlich der rechtmäßige König und dann nimmst du deinen Platz ein und dann kämpfen wir gemeinsam gegen das Böse. So ist das in den Büchern und in den Büchern ist Aragorn so, ja, super, machen wir. Dann wird das Schwert, was ein großer Plotpoint im dritten Film ist erst, wird eigentlich direkt im ersten Buch schon wieder geschmiedet und dann ziehen die los und es ist eigentlich klar, okay, Aragorn, König von Gondor, fertig, aus. Und in den Filmen haben sie es ganz anders gemacht, dass er diese Rolle eigentlich gar nicht einnehmen will. Das ist ein Character-Arc, der zieht sich dann wirklich über diese drei Filme, dass er in diese Rolle reinwächst und in diese Erwartung, die die Welt irgendwie von ihm hat. Und das ist total cool zu sehen und macht diesen Charakter einfach viel spannender, als das in den Büchern ist.
Das klingt gut.
Ne? Also manchmal ist es auch ganz gut, glaube ich, wenn ein Film sich traut, was anderes zu machen als im Buch. Weil es ist ja, also meistens soll es sein, die Fans wollen das natürlich möglichst nah am Buch dran haben, aber manchmal ist es von Vorteil von den Filmen, wenn der Regisseur oder die Regisseurin sich auch traut, was anderes daraus zu machen oder Dinge zu verschieben und zu verkürzen und zu verändern, damit das einfach in diesem anderen Medium besser funktioniert.
Und jetzt waren wir bei Herr der Ringe, der ja verkürzt war im Grunde. Und das Interessante ist ja, dass der Hobbit im Grunde genau andersrum war. Also, dass sie den verlängert haben. Also das fand ich auch interessant, weil ich hatte den ja halt früher als Kind mal gelesen. Mhm. Als sie dann die Verfilmung rausgebracht haben, habe ich vorher nochmal schnell den nochmal gelesen. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass der viel kindlicher war, als ich den in Erinnerung hatte.
Ja.
Also ich dachte, das wäre so ähnlich wie Herr der Ringe, aber die Zwerge sind doch mehr so lustige Zwerge. Also, das hatte ich gar nicht. Im Film sind die ja wirklich mehr wirklich wie
sehr
bei der Ringe.
So, und so.
Genau, mehr für Erwachsene so ungefähr. Aber das fand ich auch recht interessant, wie sie das dann doch so umgestellt haben. Wahrscheinlich, ja, weil Herr der Ringe ja so gut angekommen ist, dann wollten die das halt so ähnlich machen. Nicht so kindlich jetzt so eine Version von Hobbit. Das fand ich auch.
Also ich muss auch sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von den Hobbit-Filmen. Ich habe damals, ich mochte den ersten noch ganz gerne, aber man merkt einfach, dass sie das Ganze sehr gestreckt haben. Ja. So im ersten Film geht es noch, da funktioniert es noch halbwegs gut und der zweite ist dann noch okay. Aber ich finde gerade der dritte, wo sie eigentlich nur das Ende des Buches, so die Schlacht der fünf Heere heißt der dritte Teil ja, mhm. und sie ziehen diese ganze Schlacht wirklich ja über einen Film, der geht dann glaube ich über 2 Stunden mhm. und in den Büchern ist das glaube ich 2 Seiten sind das gefühlt, mhm. weil ich glaube, Bilbo tatsächlich diese Schlacht komplett verpasst, weil er irgendwie ohnmächtig ist oder irgendwas. Mhm. Und man erfährt dann nur, ja, okay, Schlacht gewonnen.
Genau,
gut gelaufen, Leute.
Ende Gelände.
Alles super. Und das ist halt, das haben sie dann versucht, auf so einen 3-Stunden-Film irgendwie zu strecken. Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, glaube ich einfach, weil sie das Geld in den Kinokassen haben.
Genau, jedes
wollten.
Jahr halt einen.
Jedes Jahr einen Film, großes Blockbuster-Ereignis, die Herr der Ringe-Fans kommen natürlich. Ich meine, bei mir hat es funktioniert, ich war auch im Kino. Ne? Also irgendwas müssen sie da richtig gemacht haben, aber. Man merkt einfach, da wurde viel gestreckt und hinzugedichtet. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch so, ich habe Behind the Scenes natürlich auch geguckt. Mhm. Und man merkt in der Produktion auch ganz klar den Unterschied von Herr der Ringe zu dem Hobbit, weil der Regisseur Peter Jackson zwischendurch im dritten Teil gar nicht wusste, wann er genau was filmt und welche Szene man jetzt da macht. Und man merkt, dass es nicht so rund ist. Mhm. Mhm. Wie bei Herr der Ringe irgendwie, weil da einfach nicht so viel Vorlagenmaterial war und man sich dann noch die Liebesgeschichte dazu denken musste und dann musste Legolas auch noch vorkommen, weil die Fans den ja so gerne mochten, obwohl der im Hobbit eigentlich nichts zu suchen hat und dann,
Aber manchmal ist es ganz interessant, wenn das wirklich sehr unterschiedlich ist. Also weil ich habe jetzt auch was mitgebracht. Beispielsweise, manchmal,
ich sag ja, hier sitzen die
Graphic Novels gibt es ja auch noch.
Ja,
und da habe ich beispielsweise die Serie zuerst gesehen. Hieß Paper Girls und war recht interessant gemacht, also auch recht kompliziert, wo dann es spielt mit Zeitsprüngen, wo dann im Grunde Jugendliche, also eine Gruppe von 4 Mädchen, die springen dann in der Zeit zurück, Zeit vor. Und treffen dann im Grunde sich selber in der Zukunft.
Ah.
Und dann sind sie teilweise nicht so begeistert, was aus ihnen geworden ist. Also wenn dann irgendwie die 16, ich weiß gar nicht genau, die 16 oder ungefähr 16 sind, oder 12 Jahre, okay, doch ein bisschen jünger, die dann ihre 30-jähriges Ich treffen und die dann irgendwie nicht irgendwie ganz toll ist, sondern ein ganz normales Leben führt, ist natürlich dann nicht so schön. Aber was ich ganz interessant war, ich fand die Serie halt gut und wollte dann unbedingt die Graphic Novels lesen und die sind doch sehr, sehr unterschiedlich, also sind noch deutlich komplizierter, also auch wirklich, da macht es aber auch Sinn, die Serie halt nicht so kompliziert zu machen. Ich glaube, das wäre noch, hätte noch viele mehr Folgen gebraucht und teilweise fand ich das dann auch ganz interessant, wie die das denn doch verändert haben, also das, weil das teilweise wirklich komplett anders ist, also wirklich... Weil sie dann so eine Grundidee genommen haben und daraus dann diese Serie gemacht haben.
Ja, das funktioniert manchmal, glaube ich, auch am besten für Filme, weil wenn eine Verfilmung oder auch eine Serie nur diese Grundidee aufgreift und dann daraus was Eigenes macht, funktioniert das, glaube ich, ist es einfacher auch einfach für die Regisseure, als zu versuchen, sich am Plot des Buches entlang zu hangeln. Irgendwie, weil es, je näher man ja versucht, an so einer... am Buch dran zu sein, je näher man versucht, da dran zu sein, desto schwieriger wird es ja, die Fans zufriedenzustellen. Ja. Weil du, wenn du schon versuchst, okay, wenn du sagst, okay, diese Verfilmung soll jetzt möglichst genauso wie das Buch sein, dann gucken die Fans natürlich noch mal eher mehr
genauer
drauf, was ist denn anders und was hat mir nicht gut funktioniert.
Und, die Kleinstigkeit.
Genau, dann sind dann so die kleinsten Kleinigkeiten, so die Haarfarbe passt aber nicht und in der Szene ist es eigentlich so und das passt eigentlich nicht und die Klamotten waren falsch. Und dann ist es, glaube ich, für Regisseure dankbarer, wenn man eher sagt, wir nehmen eine Grundidee von einem Buch, das wir toll finden und machen dann daraus eine Adaption wirklich für den großen Bildschirm, die gut funktioniert. Das funktioniert zum Beispiel bei Drachenzähmen leicht gemacht, bei der Kinderbuchreihe. Wunderbar. Es gibt ganz tolle animierte Filme, 3 Stück sind das und die haben diese Idee genommen von, okay, es gibt eine Insel und auf der sind... Drachen und dann gibt es einen Jungen, der sich irgendwie mit einem dieser Drachen anfreundet und es ist eine große Abenteuergeschichte über Freundschaft und sowas alles und das funktioniert in den Filmen wunderbar und dann habe ich irgendwann mal nach den Büchern geguckt und da ist die Atmosphäre auch eine ganz andere und die Zielgruppe auch eine ganz andere und die Geschichte auch komplett anders. Also es wurden eigentlich nur die Charaktere übernommen und auch die wurden super stark verändert. Aber es funktioniert halt für den Film super gut. Und deshalb sind die Filme dann auch so beliebt. Also manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man sich traut,
was zu ändern.
Ja, und manchmal muss man das auch. Ich habe noch was mitgebracht. Genau, dann auch noch ein
Nico anderes Graphic Novel. Nico hat einen reichen Fundus.
Genau, ein anderes Graphic Novel.
Davon gibt es eine Graphic Novel.
Genau, I Kill Giants.
Oh, den Film fand ich und so toll.
Das, genau, der Film ist, auch, fand ich auch großartig. Und danach habe ich eben auch gesehen, oh, da gibt es einen Graphic Novel von. Muss ich unbedingt haben. Und genau, die Grundidee ist halt so übernommen, auch sehr ähnlich, aber der Stil ist halt komplett anders. Und das gibt halt auch noch so einen anderen. Also das Graphic Novel wirkt halt so komplett anders, weil das der Film ist halt mit echten Schauspielern so.
Genau, und auch relativ realistisch und
genau,
so.
Genau, und das ist der Graphic Novel ist doch so sehr künstlerisch, also sehr besonders sehr cool. In gewissen Stil.
Die Charaktere sehen auch komplett anders aus als im Film.
Das sehr, sehr spannend. Das ist auch so ein Beispiel, wo das halt so extrem unterschiedlich ist. Also ja.
Aber funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Genau, es ist halt beides. Weil die Grundidee war ja auch sehr gut.
Die musst du mir irgendwann mal leihen. Die muss ich mal lesen.
Ja. Genau. Hast du noch mehr?
Ich habe noch mehr mit dir. Genau, ja. Hört gerne auf. Genau, weil jetzt haben wir Graphic Novels und jetzt habe ich auch noch einen Manga mitgebracht.
Ah,
genau. Ja. Und da habe ich nämlich auch, ich habe jetzt nicht so viele Mangas jetzt gelesen, ich bin ja kein Experte drin, aber so ein paar habe ich schon. Und da ist mir auch aufgefallen, dass wenn Mangas verfilmt werden, dann klappt das häufig sehr gut. Also habe ich so das Gefühl, weil das eben sehr, sehr ähnlich ist. Also ähnlich, nicht so wie wir dann eben davor mit I Kill Giants, wo der Stil halt komplett anders ist. Mhm. Aber bei den Mangas können die das halt sehr gut übernehmen. Und jetzt habe ich hier mitgebracht Dandadan. Ist sehr absurd. Also die sind ja generell sehr absurd, aber das ist noch eine Stufe.
Ist eine spezielle Stufe.
Genau.
Was ist der denn genau nach deinem Geschmack?
Also der übertrifft ihn so ein bisschen noch sogar. Also das ist noch verrückter, als ich es gewohnt bin irgendwo. Ne? Und da fand ich aber auch bei der Serie halt wirklich das richtig gut gemacht. Also es ist wirklich, wie sie das verfilmt haben und dann noch zusätzlich mit der Musik, also das kommt halt noch mal, jetzt will ich nicht sagen besser, aber noch mal so eine andere.
Genau, kriegen wir direkt die Hasskommentare. Genau,
Wie
könnt ihr das sagen?
Aber ich fand das halt wirklich so noch so ein ganz anderes, actionreicheres Erlebnis so wirklich. Also das fand ich wirklich die.
Ich glaube, Mangas sind ja aber zum Beispiel auch so ein bisschen oder generell Comics auch prädestiniert fast schon für eine Verfilmung, weil man hat ja schon Bilder und Szenen und Abläufe, wie Charaktere stehen in der Szene und wie das Ganze so ein bisschen aussieht. Und bei Büchern ist es ja wirklich nochmal was ganz anderes, weil ja, natürlich haben die Leute Bilder im Kopf. Aber an sich, es sind ja Buchstaben auf Papier und da ist ja viel mehr Fantasie noch mit dabei für den Leser. Mhm. Deshalb sind, glaube ich, so richtige Buchverfilmungen noch mal schwieriger, als wenn man jetzt eine Graphic Novel zum Beispiel schon als Vorlage hat oder einen Manga zum Beispiel.
Wo die Charaktere ja schon zu sehen sind.
Bei Mangas passiert das ja auch sehr, sehr häufig, dass die dann als Anime kommen, weil das eben so gut funktioniert, von dem einen Medium auf das andere zu gehen. Und bei Romanen und wirklich geschriebenen Büchern ist das nochmal was ganz anderes. Also ich könnte mir zum Beispiel, es gibt so manche Sachen, da kann ich mir zum Beispiel auch gar keine Verfilmung vorstellen.
Ja.
Also ich finde, es gibt Bücher, da denke ich mir so, jo, das könnte richtig gut funktionieren als Verfilmung. Ich warte zum Beispiel immer noch auf den Warrior Cats Film. Der wurde mir, als ich großer Fan dieser Serie war, wurde der, glaube ich, 5-mal angekündigt. Und dann hieß es erst, es soll animiert sein, dann sollte es eine Realverfilmung sein. Dann wurde, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren hieß es dann wieder, jetzt kommt der Film doch endlich. Wo ist er denn? Ich warte immer noch. Aber da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das wunderbar funktioniert als animierter Film oder meinetwegen auch als Realverfilmung, auch wenn ich von animierten Sachen immer noch ein bisschen mehr begeistert bin, gerade wenn es so in Richtung Fantasy geht, weil man halt einfach alles zeichnen kann und nicht auf Krampf versuchen muss, alles realistisch zu gestalten. Aber auf jeden Fall, da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Bei anderen Sachen so gar nicht. Also ich finde gerade Bücher, die so sehr mit der Innenwelt eines Charakters zu tun haben, die finde ich sehr schwer auf Leinwand zu adaptieren. Also ich könnte mir zum Beispiel, obwohl ich das Buch total großartig finde, könnte ich mir zum Beispiel Demian von Hermann Hesse, könnte ich mir nicht als Film vorstellen. Mhm. Also es gibt ja von ganz vielen Klassikern wirklich tolle Verfilmungen. Zum Beispiel The Count of Monte Cristo.
Der Graf. Mensch, den habe ich ja auch gesehen.
Ja, Mensch.
Und gelesen habe ich es auch. Und begeistert war
aber
ich auch.
Aber ich habe die neue Verfilmung gesehen, die dieses Jahr ins Kino gekommen. Die musst du mal gucken. Die ist richtig gut. Ich habe, ich muss jetzt, also vielleicht zur Bewertung dazu sagen, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich hatte kurz überlegt, als wir uns für das Thema des Podcasts entschieden haben, habe ich kurz überlegt,
das noch mal liest
du das
lesen.
Mal, weil ich gehört habe, dass, also weil ich fand den Film so toll und ich fand, das klang auch wirklich nach einer tollen Buchidee für so ein, und ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, mal wieder mehr Klassiker zu lesen.
Tja.
Leider ist der Graf von Monte Cristo nun wirklich exorbitant lang. Und deshalb habe ich das erstmal hinten angestellt. Aber da funktioniert zum Beispiel diese Verfilmung, glaube ich, so gut, weil das halt, das ist eine große Abenteuergeschichte und es gibt Intrigen und tolle Charaktermomente und es passiert einfach sehr, sehr viel. Und bei Demian von Hermann Hesse, da geht es ja zum Beispiel sehr um die innere Entwicklung dieses Jungen, um dieses neue Erfahrungen machen und dieses, die kindliche Welt gegen die Erwachsenenwelt und dann gibt es hier diesen Charakter Demian, von dem man sich auch manchmal nicht sicher ist, ob das wirklich eine reale Person ist, die dieser Junge da trifft oder ob das eigentlich eher so eine Personifizierung seines Innenlebens und seiner Fragen an die Welt irgendwie so ist. Und ich glaube, das könnte ich mir nicht als Film vorstellen. Also ich wüsste nicht, wie man es machen würde. Also man kann natürlich in Filmen immer ein Voice-Over machen, also dass der Charakter einem quasi wirklich im Film erzählt, dann wie er sich fühlt und wie es ihm geht und so. Aber ich mag das nicht in Filmen. Wenn es mal so ein bisschen ist, dann ist es okay. Mhm. Aber ich finde Filme, die so sehr viel mit Voice-Over arbeiten, das ist dann für mich kein guter Film mehr, weil in Filmen geht es ja darum, visuell was zu zeigen. Und auch zu zeigen, wie sich Charaktere fühlen. Und wenn es aber wirklich nur um die Innenwelt eines Charakters geht in einem Buch, finde ich das, glaube ich, schwierig, das auf die Leinwand zu bringen. Also wer das versuchen möchte, bitte gerne. Ich würde den Film auf jeden Fall schauen, wenn er denn wenn mal irgendjemand den machen sollte.
Ich
könnte mir den angucken. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, zum Beispiel.
Ja, nee, ich würde auch sagen, bei Ian McEwan Nussschal, ich weiß nicht, ob einer von euch den gelesen hat, das im Grunde Hamlet neu erzählt, aus der Sicht von Hamlet, aber er ist noch, also noch im Bauch der Mutter.
Ah.
Und im Grunde, also spielt dann heutigen Zeit. Und er kriegt dann aber mit, wie seine Mutter und sein Onkel eben planen, seinen Vater umzubringen.
Ah.
Und das aber aus der Perspektive des ungeborenen Kindes und das ist natürlich ein bisschen schlauer im Grunde als ist ein normales ungeborenes Kind. Und das Buch fand ich ja richtig interessant, aber ganz andere Perspektive halt. Weil das Kind einerseits wollte es natürlich nicht, dass der Vater umgebracht wird, aber andererseits wollte er auch nicht, dass die Mutter ins Gefängnis kommt, weil er wird dann im Gefängnis geboren im Grunde. Das finde ich auch nicht toll. Aber das kann ich mir halt auch furchtbar schwierig als Verfilmung vorstellen. Also wie man das jetzt machen soll, wüsste ich halt auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch schwieriges
Thema. Schwieriges Thema.
Aber ich glaube auch bei Filmen, also bei Büchern haben, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Freiheiten. Also sie können halt, ich glaube, bei Filmen muss man irgendwie so, hat man das Gefühl, dass man mit so einem bestimmten Gefühl wieder rausgeht oder so. Aber Bücher sind da, glaube ich, freier. Ich habe dir nämlich noch ein anderes mitgebracht.
Nico, eine wahre Schatztasche.
Da habe ich nämlich erst das Buch gelesen und dann den Film geguckt. Butcher's Crossing. Oh. John Williams, genau. Und das fand ich ein sehr interessantes Buch, aber das eben wurde auch später mit Nicolas Cage verfilmt, aber hat eine recht schlechte Bewertung gekriegt, glaube ich. Kam aber nicht so gut rüber. Ich fand den Film eigentlich in Ordnung, aber ich glaube, das Schwierige daran ist auch, dass es so eine Geschichte ist, wo die Hauptcharaktere so ein bisschen desillusioniert werden. Also es fängt halt an mit so einem jungen Mann, der irgendwie ein Abenteuer erleben will, er will auf die Büffeljagd gehen, aber da läuft irgendwie alles schief und okay, ich will jetzt nicht das Ende verraten, ein bisschen. Auf jeden Fall, am Ende wirklich alles, also es ist nicht nur, dass alles schief auf der Reise geht, sondern selbst wenn er zurückkommt, ist im Grunde die ganze Welt halt anders, als sie war und selbst die ganzen Opfer, die sie gebracht haben und das Schlimme, was sie getan haben und so, das zahlt, nicht mal das zahlt sich aus so ungefähr. Also das ist dann, und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt in so einem Film, dann geht man da raus und denkt irgendwie, ich habe irgendwas anderes erwartet, so ungefähr. Ja. So eine Entwicklung von Charakteren, irgendwie am Ende ist er jetzt eine andere Person, so ungefähr. Aber es ist nicht dieses Negative, was ist, glaube ich, dann auch schwierig, dann als Film dann zu machen.
Ja.
Das haben, glaube ich, da haben Bücher, glaube ich, mehr Freiheiten irgendwie, dass sie dann in andere Richtung gehen können. Also dass dann eben die Erwartungen an ein Buch eben ganz komplett anders sein können als an Filme. Also irgendwie da gibt es ja auch so ein paar Filme, wo den okay, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Okay, nee.
Na, jetzt musst du es schon sagen. Jetzt hast du ja
angekündigt. Okay, wie ist denn der Film? Jetzt muss ich überlegen.
Worum geht's denn?
Das geht um irgendwie zwei, das waren auch diese zwei ganz berühmte Schauspieler, also eine Schauspielerin und eine Schauspielerin. Und es war so ein Science-Fiction-Film. Oh, jetzt komme ich den Jugendtitel. da sind sie halt in einem Raumschiff. Und sollen irgendwo ganz anders hin, also ganz weit weg, um dann neu anzusiedeln.
Ja.
Und die sind dann irgendwie in Schlaf, also müssen halt alle
Passengers.
Schlafen. Passengers, genau.
Hier sitzen und die Filmexperten. Leute, ich sag's euch.
Mit
Chris.
Nicht Kristen Stewart, nein, nee. die in Hunger Games
genau,
die Hauptrolle gespielt. Wie heißt sie? Hat den Oscar gewonnen und hat sich bei der ersten Oscarverleihung gleich auf die Nase gelegt, die arme Frau.
Ach du.
Ganz sympathisch. Mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Von der Schauspielerin?
Nicht Scarlett Johansson. Nee. Wie heißt sie denn? Frau Katniss Everdeen. Wie heißt sie? Das fällt mir jetzt nicht ein, ne? Dir fällt der Film nicht ein. Er heißt Jennifer Lawrence. Mein Gott.
Genau.
Jennifer Lawrence und Chris Pratt, glaube ich.
Chris Pratt, genau.
Ja.
Und,
also wenn ihr das sehen könntet hier, wie hier die Gehirnwindungen schalten, genau. Ist echt abgefahren.
Und da hatte ich nämlich das Gefühl, dass die den extra als, mehr so als Romanze dann gemacht haben. Anstatt,
ja, das haben viele gesagt.
Das war irgendwie, weil im Grunde, wir können uns ein bisschen spoilern.
Ja, na klar.
Ja, kein Buch im Grunde.
Ja, also wer
ihr könnt es ruhig erzählen.
Wer Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence noch sehen möchte und keine Spoiler will, bitte jetzt einmal
die
kurz
Ohren
für
zu.
Zwei Minuten den Podcast skippen nach vorne und dann ist wieder alles okay.
Genau, also das war theoretisch eine ganz interessante Geschichte, aber ich glaube, sie haben das halt schöner gemacht, damit sie diese Liebesgeschichte zwischen ihnen machen können.
Ja.
Denn einer ist aus Versehen aufgewacht. Und er stellte dann fest, okay, er muss jetzt noch die nächsten 50 Jahre oder wie viele Jahre? Ich weiß nicht, 70 Jahre.
Genau.
Also im Grunde, er wird dann nicht überleben. Also er ist jetzt aufgewacht, kann nicht wieder einschlafen.
Oh, und wird es nicht überleben, diese Reise kommt nie auf diesem Planeten an und er ist halt Mutterseelen allein auf diesem Raumschiff.
Genau. Und für die nächsten 70 Jahre oder das Ende, im Grunde bis zu seinem Ende des Lebens. Und er entscheidet sich dann, eine Person aufzuwecken. Und das ist natürlich sehr...
ist moralisch ein wenig verwerflich, weil er natürlich dann eine andere Person dazu zwingt, dieses Schicksal mit ihm zu teilen.
Ja.
Und es ist natürlich eine junge, attraktive Frau und er erzählt ihr natürlich am Anfang nicht, dass er sie aufgeweckt hat, sondern er sagt, ja, bei dir war auch ein Fehler in dieser Schlafphase und wir sind jetzt halt die Einzigen und müssen jetzt halt damit klarkommen. Und er hat sich aber quasi jemanden ausgesucht, mit dem er dann eine romantische Beziehung quasi einfädeln möchte.
Genau.
Und ja,
ich
toll.
Glaube nämlich...
und das ist eine Horrorgeschichte
genau,
eigentlich.
Eigentlich eine Horrorgeschichte.
Aber der Film... nee.
Genau, aber es hätte auch tausendmal besser sein können, wenn... weil wir wissen das ja, dass er sie aufgeweckt hat. Theoretisch hätte man den Film auch so machen können, dass beide aufwachen und dann irgendwie da feststellen, okay, die sind jetzt raus und was sollen sie jetzt machen? Und erst später erfährt man, dass er sie aufgeweckt hat.
Ja, das wäre viel besser und
raffinierter gewesen.
Aber ich glaube, sie haben das eben nicht gemacht, weil man als Zuschauer ihm dann nie vergeben hätte können.
Ja.
Weil sie wollten das irgendwie so, glaube ich, machen, dass sie beide trotzdem noch irgendwie...
Ja, sie wollten das so als tragische Liebesgeschichte aufziehen.
Und ich glaube, andersrum wäre das eben so gewesen, dass alle den gehasst hätten.
Ja, dann wäre es eher ein Thriller oder ein Horrorfilm oder das Psychologisches gewesen und so.
Genau, ich glaube, der Film wäre besser gewesen, aber ich glaube, dann hätten die ihn weniger geguckt.
Ja.
Also
oh Mann.
Ja.
Ja, zwei Filmexperten. Ich habe euch total gern zugehört. Also es ist echt, hat echt Spaß gemacht.
Ja.
Ja,
es gibt gute Verfilmungen, schlechte Verfilmungen.
Ja.
Manchmal ist es gut, wenn Sachen weggelassen werden. Manchmal ist es auch schön, wenn Sachen dazukommen.
Ja, genau, und ich glaube, so ein paar Vorteile, was wir auch eben gesagt haben mit dem Inneren von Charakteren. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Charles Dickens ist es auch schwierig, Verfilmungen zu machen.
Ja.
Weil da finde ich, also ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen, da fand ich immer besonders großartig diese Beschreibungen, wie er ja. irgendwelche Personen oder Situationen beschreibt.
Ja.
Und ich glaube nicht, das funktioniert halt irgendwie nicht. Im Film kann man halt die Situation zeigen, ja. aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, er kann das schlimmer beschreiben, als man das hier zeigen könnte, so ungefähr. Also ich nutze ja. irgendwie diesen Anfang, wie hat das... die Kälte nagte an dem an der Nase des kleinen Jungen wie ein Hund an einem Knochen oder so. Irgendwie so war das ungefähr geschrieben. Ja. Ich habe halt, als ich das gelesen habe, dachte ich, aber als ich dann ja. irgendwie das in einer Verfilmung gesehen habe und mit so einem Voice-Over, wo das ja. jemand erklärt hat, dann dachte ich irgendwie, das ist so doppelt gemoppelt. Also entweder man zeigt das frierende Kind
ja.
oder man erzählt halt, wie es dem Kind geht. Aber so beides gleichzeitig ist irgendwie so...
Es hat dann einen anderen Effekt,
ja,
glaube ich. Also das ist ja auch gerade Sprache ist ja dann was einfach verloren geht. Also es gibt ja viele Bücher, die jetzt nicht nur durch ihren tollen Aufbau oder Plot oder Charaktere ja. glänzen, sondern eben auch
durch die
Sprache ja. und durch Lyrik und so. Also ich könnte mir zum Beispiel, eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist ja von Ocean Vuong, Auf Erden sind wir kurz grandios. Und das, was mich an diesem Buch so wahnsinnig fasziniert, ist diese großartige Sprache und diese Metaphern, die er benutzt und wie er ja, Sachen beschreibt und in Korrelation setzt. Und das gibt diesem Buch so einen ganz eigenen Sound. Und es ist halt auch das, was ich immer als erstes empfehle, wenn mir jemand sagt, ich suche was mit einer tollen Sprache.
Ja.
Und ja, wie Nico sagt, natürlich, man kann dann Voice-Over machen, man kann die Szene zeigen und jemanden quasi das Buch vorlesen lassen. Aber es hat dann nicht denselben Effekt, wie wenn diese Bilder ja. selber bei einem im Kopf entstehen, finde ich. Ja, also ich habe das ja auch bei Büchern, also gerade bei dem Ocean Vuong hatte ich das zum Beispiel, ich lese dann so eine Szene oder einen Satz und dann muss ich mich zurücksetzen und erstmal denken so, boah, was da gerade irgendwie an Feuerwerk im Kopf losgegangen ist, einfach großartig und diesen Moment hat man im Film so in der Form
nicht.
Einfach nicht, weil man hat dann halt schon das Bild und das entsteht nicht erst ja. noch im Kopf und ja. kann ja. sich entfalten, sondern man sieht dann
da
halt was
es.
Und das ist dann halt die Realität
ja.
und deshalb genau. hat es, glaube ich,
ja,
dann...
Bei Büchern kann man eben auch mal kurz das Buch zur Seite lesen, aber bei
ja.
Filmen, na gut, theoretisch kann man jetzt auch stoppen, aber
ja.
wenn man im Kino
im
sitzt,
Kino
dann geht es halt weiter, also das ist halt
ja.
dieses, man hat keine Zeit
genau.
für sich da so richtig... nochmal ja. Gedanken zu machen.
Es ist auch eine andere Art von Medienkonsum. Es ist,
ja.
es ist ja viel entschleunigter und man braucht ja viel länger, so ein Buch durchzulesen, als
ja.
einen Film zu gucken. Zumindest ist es meistens
ja.
so, außer
in,
man hat jetzt irgendwie
ja.
Bahnwärter Thiel, wo man dann irgendwie die Erzählzeit ist gleich genauso lang wie, also das, was passiert, ist genauso lang, wie man dafür braucht, es zu lesen. So, ne? Gibt's ja auch. Da gibt's auch einen Begriff für, der mir gerade nicht einfällt für dieses Phänomen, dass Erzählzeit gleich erzählte Zeit ist.
Ach, genau, nicht.
Habe ich in der Berufsschule ein Referat drüber gehalten während meiner Buchhändlerausbildung.
Und schon wieder vergessen.
Naturalismus, Bahnwärter Thiel. Hatte ich auch ein schönes Beispiel in meiner Präsentation, aber mir fällt gerade nicht ein, wie dieses literarische Phänomen ist. Auf jeden Fall, das wäre vielleicht die einzige Ausnahme. Aber ansonsten hat man ja auch viel mehr Zeit, sich mit so einem Buch
ja.
zu beschäftigen. Man verbringt ja auch viel mehr Zeit, einfach Lebenszeit mit der Geschichte und mit den Charakteren. Und deshalb ist es, glaube ich, für viele Leute auch viel intensiver meistens als
ja.
so ein Film, weil man eben einfach mehr Zeit
ja, und das ist auch,
mit dieser Geschichte verbracht hat.
Persönlicher, also wenn man allein irgendwie, wenn man ein Wort sieht wie Hund oder so, dann hat
ja.
jeder einen anderen Hund oder irgendwie Beziehung zu Hunden ist halt so ganz anders. Aber wenn man einen Hund im Film sieht, dann sieht man halt diesen einen Hund. Also
ja.
ist halt so dieses Persönlichere beim Lesen. Also wirklich, dass man so eine eigene Verbindung dann, Bindung zu diesen Charakteren
ja.
schafft.
Ja,
so
das
auch
stimmt.
Nur Explosionen sind im Film natürlich
ja.
besser als...
Okay. Ist aber auch sehr krass, ne?
Ja.
Eine Explosion.
Ja, nee, also... Filme und Bücher haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.
Ja,
oder auch,
finde ich auch.
Bei Shakespeare ist natürlich auch der Vorteil jetzt, Filme oder Theaterstücke, das ist natürlich nochmal eine andere
ja.
Sache, wo dann die Schauspieler und Schauspieler natürlich sehr großen
ja.
Einfluss haben, wie gut jetzt Hamlet ist ungefähr. Also, ja. Ist halt immer, okay, Hamlet ist Hamlet, aber ist jetzt schon ein Unterschied, wer denn jetzt da spielt.
Ja, es geht ja dann auch um Interpretation. Ja. Und ich finde deshalb zum Beispiel, ich glaube, das hatten wir in dem Podcast, wo es um Jugendbücher haben wir ja irgendwann mal gemacht. Mhm. Und dann ging es ja auch darum, was so als Schullektüre gelesen wird und so. Und man hat das ja in der Schule ganz häufig, dass man Theaterstücke liest.
Ja,
das stimmt. Also ob das jetzt Shakespeare ist oder Goethe oder Schiller. Ja. Und ich weiß noch, dass es mir damals so ging, sobald man das auf der Bühne gesprochen und gespielt sieht, so wie das ja eigentlich auch gedacht war eigentlich von Anfang an, kriegt man ein ganz anderes Verständnis für diese Geschichte und für Charaktere und was die auch meinen, weil es ja schon gerade jetzt, wenn man Shakespeare liest oder eben Goethe oder Schiller, ist es ja eine komplett andere Sprachwelt.
Ja.
In die man da eintaucht, jetzt als moderner Mensch und natürlich, vielleicht auch gerade als junger Mensch. Das ist ja auch das, was vielen Schülerinnen und Schülern so schwierig fällt, so diese altertümliche Sprache irgendwie zu verstehen und zu interpretieren und rauszukriegen, was da jetzt eigentlich gerade genau gemeint ist damit. Mhm. Und mir hat das damals, wenn ich dann ins Theater gegangen bin und man das wirklich auf der Bühne sieht, ist es total klar, was da gerade passiert, auch wenn die Sprache so alt ist, weil es eben dann gespielt ist.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Da kann ich mich entsinnen. Ich war mal im Theater, da habe ich gesehen den Kaufmann von Venedig.
Mhm.
Und den hat der Joachim Meyerhoff gespielt. Ja. Wahnsinn. Mhm. Wirklich ganz großartig, ganz großartig. Da war das Stück nochmal ganz anders in meinem Kopf.
Ja, man sieht das auf einmal total anders und versteht auch Sachen, finde ich, viel mehr, weil diese Emotionen einfach,
das stimmt,
weil man die dann lesen kann. Ja.
Es ist schon eine Faszination, ne?
Ja, was unterschiedliche Medien so können.
Und mit einem machen.
Ja. Genau, was sie so für Stärken und für Schwächen haben, was Erzählungen angeht. Selbst wenn
sie die Geschichte nehmen, trotzdem ganz anders.
Ja,
richtig. Und trotzdem ist es egal wie, lesen.
Ja.
Vorher oder nachher.
Vorher,
oder wie auch oder immer, Nico.
Aber es gibt auf jeden Fall immer noch was zu entdecken. Wir
ganz
hoffen,
genau,
ihr habt jetzt ein bisschen Inspiration für Filme, vielleicht Filme gucken, aber vielleicht auch für
vielleicht
Bücher.
Vielleicht auch für Bücher, ne?
Genau. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, auch wenn sie mal ein bisschen was anderes war, dass es jetzt keine klassischen Buchtipps gab, aber wir fanden...
Aber es waren ja genug Bücher.
Es waren jede Menge Bücher dabei.
Wollte ich noch anmerken, Umberto Ecos Buch, Der Name der Rose, der geht mir ja nicht aus dem Kopf heute.
Ja.
Da gibt's 2022 gab es eine Jubiläumsausgabe beim Hansa Verlag, die auch sehr schön gemacht ist, mit Zeichnungen und Skizzen, weil Umberto Eco, glaube ich, diese Geschichte sich sehr gut durchdacht hat.
Mhm.
Nur so als Tipp, wenn ihr es doch noch lesen wollt, weil ihr es noch nicht kennt und den Film schon gesehen habt, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren.
Die Version.
Eine große Empfehlung. Ja, das ist wirklich ein ganz faszinierendes, ganz tolles Buch. Ich habe schon überlegt, ob ich es noch mal lese, aber...
Die Zeit, wenn man die Lesezeit mit dem Buch zusammen kaufen könnte.
Das
wäre cool.
Das sagst du immer, Carola. Das finde ich, ist ein sehr guter Vorschlag. Wenn das irgendwann gehen sollte, dass man die Lesezeit mit dazu kauft,
dann nur noch 1000 Seitenbücher lesen.
Genau, 1000 Seitenbücher.
Ja. Man kann ja wirklich, also außer auf der Arbeit natürlich, könnte man pausenlos lesen.
Ja.
Ja. Aber das ist der pure Luxus.
Ja.
Das ist total schön. Also ich tauche gerne in Geschichten ein, in Büchern ein und habe meine eigene Fantasie. Es ist einfach so.
Ja.
Und euch zuzuhören war echt spitze.
Schön.
Also, wenn ich mal einen Filmjoker brauche.
Genau, wenn du mal bei Wer wird Millionär sitzt und eine Filmfrage hast.
Ich werde da nie sitzen, kriege kein Wort raus.
Oder dann fällt uns der Titel wahrscheinlich ein.
Ja, genau, oder die Schauspielerin.
Oder die Schauspielerin.
Ah ja, das ist doch die mit dem, du weißt doch.
Nee, das hilft mir nicht. Also, lasst euch inspirieren, vielleicht das eine oder andere auch in der Verfilmung zu gucken oder das Buch doch noch zur Hand zu nehmen und zu lesen.
Ja.
Schreibt uns gerne, welche Verfilmungen euch besonders gut gefallen haben oder... Ja, vielleicht auch welche ihr furchtbar
ganz schlimm
fandet
oder was ihr vielleicht noch gerne auf der großen Leinwand sehen würdet oder was vielleicht auch nicht, wo ihr sagt, das bitte niemals verfilmen, weil das wird sowieso nichts.
Also wir können das sicherlich nicht beeinflussen, wenn da so ein Regisseur sagt, ich will das aber verfilmen. Der nächste Podcast kommt wieder von den Buchhändlerinnen aus der Schweizer, aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformationen am Johanneskontor, die sicherlich wieder ganz viele wunderbare Buchtipps für euch haben. Mhm. Und wir hören uns dann im Juni wieder, ganz genau. Und dann haben wir ganz viele Lesetipps für den bevorstehenden Urlaub für euch.
Genau.
Versprochen.
Versprochen. Also ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.